Wir stehen in 1. Timotheus 4. Das letzte Mal sind wir bis Vers 7 gekommen. Das war Mitte Oktober. Ein längerer Unterbruch. Und wir fahren jetzt in Vers 8 weiter. Aber des Zusammenhangs wegen lesen wir nochmals Vers 7, 8 und so weiter bis Vers 16. Darf ich bitten?
Die unheiligen und altweiberhafte Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottesfurcht, denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. In dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal am Schluss noch diesen Befehl behandelt in Vers 7. Übe dich aber zur Gottseligkeit. In der Übersetzung, die du, Johann, benutzt hast, das war die Schlachter, nicht wahr? Schlachter,
Elberfelder.
Das war die Elberfelder. Ah, aber Brockhaus. Ja. Und zwar hast du dort gelesen, übe dich aber zur, siehst du nochmals?
Welchen Vers?
Vers 7 am Schluss.
Übe dich aber zur Gottesfurcht.
Ja, zur Gottesfurcht. Die Elbefelder CSV und auch die alte Elbefelder hat Gottseligkeit. Das Wort im Griechischen hat eine breite Bedeutung. Man muss sich ja überhaupt Wörter vorstellen, nicht als einen Punkt. Also Wörter haben eine Bedeutung, sondern Wörter muss man sich vorstellen als ein Feld. Ja, das viele Bedeutungen drin hat. Das ist auch der Grund, warum man in Wörterbüchern, wenn man ein deutsches Wort nachschlägt und will die französische Übersetzung, dann sieht man plötzlich, für ein deutsches Wort gibt es eine ganze Reihe verschiedener französischer Wörter. Das ist eben, weil das deutsche Wort ein Bedeutungsfeld hat. Und hier ist es auch mit Gottseligkeit, das beinhaltet das, was du, Johann, gelesen hast, Gottesfurcht. Also Ehrfurcht vor Gott, seiner Majestät und Größe. Aber das griechische Wort hier hat eben noch mehr Bedeutungen. Und das wäre zu eingeschränkt, wenn man nur diese Seite sieht. Ich will mal ausgehen von dem Wort Gottseligkeit. Das ist ja auch im Deutschen schon schwierig, was ein altes Wort ist. Aber es ist ein wunderbares Wort. Trübselig. Trübseligkeit, das ist ein Leben voller trüber Gedanken. Ein anderes, sehr altes Wort ist Leutseligkeit. Das bedeutet ein Leben, das voll ist von Kontakt mit anderen Menschen. Jemand, der leutselig ist, der muss ständig Kontakte haben. Der kann nicht allein sein. Und dann das Wort glückselig bedeutet ein Leben oder Glückseligkeit, ein Leben voll Glück und Freude. Ja, und so gibt es noch viele Wörter mit selig. Und gottselig bedeutet also ein Leben, das erfüllt ist von Gott. Wo auch alles im Leben mit dem Herrn in Verbindung gebracht wird. Alles, was wir tun. Jemand hat mir mal als Vorwurf gesagt, man kann mit dir über irgendein Thema sprechen und dann sprichst du quasi wieder über die Bibel und über Glauben. Ja, aber das ist eigentlich genau das, dass wir alles in unserem Leben in Bezug setzen zum Herrn. Alles von ihm erfüllt ist. Sogar das Essen. Sogar den Genuss beim Essen. In Prediger 2 lesen wir, wer kann genießen ohne mich, sagt Gott. Ja, also, wenn man den Genuss dankbar aus der Hand Gottes nimmt, dann hat man ein richtiges Verhältnis zum Essen. Das bewahrt uns vor Schlemmerei und es bewahrt uns auch vor Magersucht. Weil man einfach an dem, was der Herr gibt, dankbar, bescheiden, Freude haben kann. Und so ist es eben wichtig, Paulus sagt, übe dich zur Gottseligkeit. Gymnazo im Griechischen. Davon kommt das Wort Gymnastik. Also es ist ein Training, dass wir so allmählich mehr und mehr alle Dinge in unserem Leben in Beziehung zum Herrn bringen. Und auch seine Herrschaft, seine Autorität in allen Beziehungen anerkennen. Also unser Leben soll nicht ein Haus sein, wo der Herr zwar eingeladen ist, ja, die Bekehrung nach Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Aber was bedeutet es, den Herrn aufgenommen zu haben in unserem Leben? Heißt das, dass er gewisse Räume in unserem Leben sehr wohl betreten darf, wie das auch Gäste dürfen? Aber es gibt ja Zimmer, die zeigt man nicht. Anderen, ja? Aus bestimmten Gründen. Die sind nicht aufgeräumt, das sind Lagerräume und die zeigt man nicht. Die verschließt man. Und da möchte man auch nicht, dass Gäste dort hineingehen. Aber wie ist das in unserem Leben? Haben wir Räume, wo der Herr keinen Zugang hat? Er darf zwar überall, aber es gibt gewisse Räume, da ist einfach abgeschlossen. Und das geht gar nicht. Das hat eben mit Gottseligkeit nichts zu tun. Gottseligkeit bedeutet, dass der Herr überall Zugang hat und nicht nur Zugang, sondern er sagt, das muss raus. Das muss entsorgt werden. Das bleibt nicht in diesen Räumen. Ja, das hat mit Gottseligkeit zu tun. Ein Leben erfüllt von dem Herrn. Und so bedeutet eben Gottseligkeit nicht nur Ehrfurcht vor Gott, sondern auch Liebe zu Gott. Auch völlige Hingabe. Also ganz im Sinn von 2. Korinther 5, wenn wir kurz aufschlagen, ein so wichtiger Vers, der das ganze Leben revolutionieren könnte. 2. Korinther 5, Vers 15, liest du bitte, Johann.
Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.
Ja, es ist ja eines, wenn Gläubige für Christus sterben müssen, als Märtyrer. Aber hier wird gesagt, er, der Herr Jesus, ist für uns gestorben. Und das Ziel ist, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben. Also, dass uns klar ist, unser Leben gehört nicht mehr uns. Wir gehören ganz dem Herrn. Und der Inhalt unseres Lebens muss Christus sein, der Herr Jesus sein. Nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Er hat alles gegeben. Und darum ist es doch naheliegend, wenn wir nicht für ihn sterben müssen, dass wir wenigstens für ihn leben, aber vollständig. Und das ist eben Gottseligkeit. Und dazu braucht es ein Training, ein tägliches Training, diese Gymnastik, übe dich aber zur Gottseligkeit. Und jetzt kommt unser Vers 8 als neu dazu. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Da hat mir jemand über das Formular auf der Homepage www.liebe.ch eine Frage gestellt. Ja, wie ist das? Ich mache gerne Sport, aber eigentlich sagt diese Stelle, dass Sport eigentlich nichts wert ist. Und da muss man sagen, das steht hier nicht. Es steht hier die leibliche Übung, also die Gymnastik, der Sport, ist zu wenigem nützlich. Aber das ist auch hier relativ gesagt, im Vergleich zu Gottseligkeit, die hat eben Auswirkungen für unser Leben hier auf der Erde. Und zwar, dadurch können wir ein erfülltes, wirklich im Herzen glückliches Leben führen, in Gemeinschaft mit dem Herrn. Und können das erleben, was der Herr Jesus eben sagt in Johannes 16, er spricht, und auch von Johannes 17, er spricht über völlige Freude. Ja, das ist mit Gottseligkeit verbunden. Sie ist zu allen Dingen nützlich, nämlich in allem im Leben hier bringen wir den Herrn in Verbindung und es gibt Sinn für alle Bereiche des Lebens. Familienleben, Eheleben, Berufsleben, was wir sonst machen in der Freizeit. Wenn alles mit dem Herrn verbunden ist und er nicht ausgeschlossen ist, dann macht das Leben eben so reich. Es ist zu allen Dingen nützlich. Und zwar hat es eben die Verheißung des Lebens, des jetzigen, und es hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Denn unser Lohn in Ewigkeit hängt ja davon ab, wie wir hier mit dem Herrn den Weg gegangen sind. Nicht unbedingt, dass wir eine Liste machen können, was wir alles, welche Projekte wir alles für den Herrn durchführen konnten. In 1. Korinther 4 wird zum Beispiel gesagt, dass wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, dass die verborgenen Ratschläge des Herzens offenbar gemacht werden. Das, was wir nur überlegt haben, gar nicht umgesetzt haben. Und dann heißt es, und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Also es geht wirklich um die innere Gesinnung und die innere Haltung. Und das wird einmal offenbar werden und es wird Lohn geben für die Ewigkeit. Und so hat die Gottseligkeit eben eine Verheißung für das Leben jetzt und auch für das Leben in der Zukunft, nämlich für alle Ewigkeit. Und in dem Sinn ist die leibliche Übung zu wenig Nütze im Vergleich zu dem. Aber es setzt die Bedeutung von Sport für die normale Gesundheit nicht herunter. Aber natürlich, wenn der Sport einen falschen Stellenwert einnimmt, dann kann es sogar hinderlich sein für die Gottseligkeit. Aber von dem spreche ich nicht. Ich spreche ganz grundsätzlich von der gesunden Lebensart, wo der Körper nicht einfach vernachlässigt wird, sondern eben gesund eingesetzt und trainiert wird. Und diese Übung müssen wir natürlich nochmals unterscheiden von einer weiteren Übung. Wir hatten nämlich letztes Mal die ersten Verse von 1. Timotheus 4 gelesen. Und da geht es in Vers 2 um Lehren von Dämonen. Liest du gerade, Johann, nochmals ab Vers 1 am besten.
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen.
Ja, also hier geht es auch um körperliche Übung, sich von Speisen zu enthalten. Askese. Das hat in der Kirchengeschichte über Jahrhunderte einen sogar sehr dominanten Stellenwert angenommen. Aber hier sagt der Apostel Paulus voraus, was dann im 2. und 3. Jahrhundert populär geworden ist in der Christenheit und dann durch die weiteren Jahrhunderte, auch durchs Mittelalter hindurch, für viele von ganz großer Bedeutung war. Da sagt er, das sind Lehren von Dämonen. Und das sind religiöse körperliche Übungen, die eben nicht zu wenig Nütze sind, wie die Gymnastik, sondern die sind gefährlich. die sind grundfalsch, die schaden dem Glauben. Genauso wie auch das Zölibat, verbieten zu heiraten. Das ist auch quasi eben sich etwas auferlegen, was Gott nicht als ein Gebot auferlegt hat. Und meinen, dadurch würde man einen höheren geistlichen Stand erreichen, aber hier wird das entlarvt als Lehren von Dämonen. Und ich habe auch letztes Mal erklärt, das steht auch in der lateinischen Vulgata, das ist die offizielle katholische Bibel, ich habe ja daraus zitiert, da steht, diese Verse stehen genau drin. Die Warnung war von Anfang an klar, durch den Apostel hier in 1. Timotheus 4 gegeben. Also, es gibt diese falschen, religiösen, körperlichen Übungen. Heute ist das in unserer Gesellschaft nicht mehr so populär, die Askese und das Zölibat, aber ist ersetzt worden durch das Interesse für östliche Religionen, durch Yoga. Und Yoga ist auch keine Gymnastik. Und manche wollen uns das so verkaufen, aber Yoga sind religiöse Übungen und man kann auch wichtige Unterschiede erkennen. Beim Yoga geht man bis zur Schmerzgrenze und verharrt in der Schmerzgrenze. Und das macht man in der Gymnastik nicht. In der Gymnastik geht man bis an die Schmerzgrenze und dann zurück. Ja? Und das ist auch nicht gesund. Muss man auch nicht sagen, es sei gesund, in der Schmerzstellung zu verharren. Und diese Übungen sind auch verbunden mit eben hinduistischen, religiöser Symbolik. Man kann es nicht trennen. Rabindranath Maharaj, ein ehemaliger Hindu-Priester, der das Buch geschrieben hat, Der Tod eines Guru. Ich hatte ihn persönlich kennengelernt und heute lebt er in Kalifornien. Früher war er auf Trinidad und dort hat er sich von den Leuten anbeten lassen, obwohl er gemerkt hat, irgendwie stimmt das gar nicht. Er hat sich sogar im Spiegel selber angebetet. Und auch damals, bevor er überhaupt mit dem Evangelium in Kontakt kam, hat er gemerkt, Rabbi, Kurzform von Rabbi Nadrat, Rabbi, du lügst. Du bist ein Geschöpf, du bist kein Gott. Das hat er gewusst, im Tiefsten. Nun, er ist später zum Glauben gekommen und hat dieses Buch geschrieben und er warnt ganz klar, Yoga ist nicht ein Ersatz für irgendwelche Gymnastik, das sind religiöse Übungen und man kann es nicht abtrennen vom Hinduismus. Also als Christ ist es ein absolutes No-Go. Und gehört eben auch in dieses Thema der Lehren von Dämonen hinein, wie die Askese. Aber wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen solchen Übungen und Gymnastik, die eben einen gewissen Nutzen hat für die Gesundheit. Aber eine andere Übung ist halt eben die Gottseligkeit. Und das ist etwas ganz anderes als diese mystischen Übungen. Es ist eine freudige Beziehung, Herzensbeziehung zu dem Herrn, eine Hingabe und zu der sollen wir uns üben, trainieren, Gymnastik betreiben in diesem Sinn. Ja, und das führt uns zu Vers 9. Liest du gerade vor, nochmals, Johann, Verse 9 und 10.
Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen.
Danke. Ja, also hier betont der Apostel, wo das Fundament liegt, auf das wir uns beziehen. Nicht wahr? In der Mystik, wenn es geht eben um Askese oder um Yoga, worauf stützen sich die Menschen ab? Auf die Fantastereien, die eigenen Fantastereien, eigenen Ideen und eben, wie wir gelesen haben in Vers 1, achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Die Gedankenwelt dahinter, das, was damit im Zusammenhang steht, ist dämonisch inspiriert. Aber die Gottseligkeit, das ist nicht einfach irgendwelche religiöse Gefühlsduselei, sondern dass wir stützen uns ab auf das geschriebene Wort Gottes. Und darum sagt der Apostel Paulus, das Wort ist gewiss. Also die Fußnote der Elberfelder CSV erklärt, oder zuverlässig, treu. Auf dieses Wort können wir uns verlassen. Das kommt von Gott 100%. Und darum sagt er, und aller Annahme wert. Und darum ist es so, jede Art von Frömmigkeit, ich weiß, man kann ja Gottseligkeit mit Gottesfurcht, mit Gottseligkeit oder auch mit Frömmigkeit übersetzen, aber man muss sofort erklären, was Frömmigkeit ist. Das ist eben nicht irgendeine menschliche Gefühlsduselei, sondern ganz klar abgestützt auf das Wort Gottes. Und dann erklärt der Apostel, und dafür arbeiten wir. Für dieses Wort, um das geht es. Johann, du hast gelesen, für dieses arbeiten wir und kämpfen wir. Ja? Die Elberfelder CSV hat, dafür arbeiten wir und werden geschmäht. Der kleine Unterschied, der Minderheitstext von Nestle Aland, der hat kämpfen. Aber es sind nur ein paar wenige Handschriften. Und typischerweise in Ägypten vertreten, da wo nie Originale hingeschickt worden sind vom Neuen Testament. Aber der Mehrheitstext, die Masse der Handschriften, auch geografisch breit abgestützt, macht klar, wir müssen hier lesen, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht. Ja, es ist mit Ablehnung verbunden in dieser Welt, die Christus verworfen hat. Und wenn wir dafür arbeiten, dann ist es ganz normal, dass wir eben auf Widerstand stoßen. Und wenn man sich überlegt, wofür haben wir Widerstand? Weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, nicht auf einen toten Gott. Wir hatten das bereits in 1. Timotheus, dieser lebendige Gott. Wo?
1,15.
Ja, das Wort ist gewiss, haben wir dort auch schon gehabt, genau. Aber der lebendige Gott, Kapitel 3, Vers 15. Liest du, Johannes, Verse 14 und 15?
Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit.
Und ja, danke. Also, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wir haben gesehen, das ist eigentlich der Schlüsselvers des ersten Timotheusbriefes, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Das heißt, in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und auf diesen lebendigen Gott hoffen wir, im Kontrast zu all diesen toten Göttern, damals in der Umwelt, in die der erste Timotheusbrief hineingeschrieben wurde, nämlich Ephesus, also im Römischen Reich. Diese griechisch-römischen Götter waren alle tote Götter. Statuen wurden da verehrt. Und typisch, besonders sichtbar an ihren Götterfestern, da werden diese Statuen von den Menschen in Prozessionen getragen. Ist das Elend, wenn Menschen ihre Götter tragen müssen. Aber der lebendige Gott sagt in Jesaja 46, ich werde euch tragen bis zum Greisenalter, bis zu eurem weißen Haar, grauen Haar, bin ich derselbe. Ich habe es getan, ich werde es auch weiterhin tun. Der lebendige Gott, das ist der Gott, der für uns sorgt. Nicht wir müssen, wie die toten Götter, da tragen, er trägt. Und hier wird gesagt, wir hoffen auf einen lebendigen Gott, der ein Erhalter aller Menschen ist. Besonders der Gläubigen. Hier eine Erklärung, die wichtig ist. Das Wort Erhalter ist an anderen Orten übersetzt mit Retter oder Heiland. Die Elberfelder hat hier bewusst nicht übersetzt, der ein Retter aller Menschen ist, weil das könnte den geneigten Bibelleser dazu bringen, zu denken, alle Menschen werden einmal errettet für den Himmel. Aber das sagt diese Stelle nicht. Übrigens, der Kaiser, der damals als Gott verehrt wurde, der wurde mit diesem Wort Soter bezeichnet, als Retter. Aber er war eben ein Sohn der Totengötter. Und der Kaiser von Rom konnte sich zwar aufführen als Wohltäter, aber hier sehen wir den Kontrast. Der Gott, der dafür sorgt, dass die ganze Menschheit eigentlich genügend Nahrung hat, das ist etwas ganz anderes. Und auch heute, in diesen Tagen, sagt man, werde die Marge von 8 Milliarden Menschen überschritten. Gewaltig, sowas hat es noch nie gegeben. Und zwar hat es ja im 20. Jahrhundert eine unglaubliche Bevölkerungsexplosion gegeben. Von etwa 1 Milliarde ist es gestiegen bis zum Jahr 2000 und bis heute 8 Milliarden. Unglaublich. Also das heißt also, wenn wir uns das so überlegen, ein ganz bedeutender Teil der Menschheit, die je gelebt hat, die lebt heute. Ja, vor 2000 Jahren gab es etwa 300 Millionen Menschen. Und weltweit, ja. Und wenn wir uns das überlegen, heute 8 Milliarden und es gibt weltweit genügend Nahrung. Unglaublich. Wir müssten gar nicht das Problem von Hunger haben. Das Problem liegt ganz woanders. Bei ungerechten Regimes, Veruntreuung von Riesensummen an Geld und auch der Umgang mit der Nahrung. Ich meine, bei uns ist es so, dass ein recht großer Teil von der Produktion auf dem Weg zum Konsumenten schon vorher verrottet. Also das sind Dinge, Mechanismen, die man ändern müsste, aber es ist wirklich so, Gott ist ein Erhalter aller Menschen. Er sorgt nicht nur für die Spatzen und für die Raben, wie der Herr Jesus das sagt in den Evangelien, sondern auch für alle Menschen. Also er ist nicht ein Retter aller Menschen, denn es werden nicht alle Menschen gerettet werden. Zwar haben wir gelesen in 1. Timotheus 2, Vers 4, kannst du noch was lesen? Johann, ab Vers 3 und dann Vers 4.
Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Ja, also Gott möchte. Will ist hier das Wort Telo, das heißt wollen und wünschen. Gott wünscht, Gott möchte alle Menschen retten. Niemand ist ausgeschlossen von seinem Heilsplan. Und er möchte nicht nur, dass sie errettet werden, sondern auch noch im Glauben weitergeführt werden, dass sie nämlich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, also den ganzen Ratschluss Gottes kennenlernen, das möchte Gott. Aber es hängt davon ab, ob der einzelne Mensch sich bekehrt und das Heil eben in Anspruch nimmt oder nicht. Also 1. Timotheus 4, Vers 10 ist kein Vers für Allversöhner. Das sind die, die die falsche Lehre verbreiten. Alle Menschen werden einmal errettet werden. Aber wir sehen ganz klar, die Bibel spricht über eine ewige Verdammnis. Offenbarung 20, die letzten Verse machen das ganz klar, dass Menschen ewig verloren gehen werden. Weil sie nicht wollten. Aber Gott ist ein Erhalter aller Menschen und das müssen wir im Zusammenhang sehen. Es ging ja gerade um die Nahrung in Vers 3. Wir müssen also den Gedankenfluss immer beachten. In Vers 3 sagt ja Paulus, das sei eine Lehre von Dämonen, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Und dann betont er, welche Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung. Für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Es wird auch klar gesagt, dass Gläubige, die zur Gemeinde gehören, dass die eben einen Speisezettel haben, der unterschiedlich ist von dem Koscher-Speisezettel für Israel, 3. Mose 11. Da darf man nur koschere Tiere essen, als Israelit und den Bund vom Sinai. Aber die Gemeinde hat diese Einschränkung der koscheren Lebensmittel nicht. Und darum heißt es, jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Wenn es mit Danksagen genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. In dem Zusammenhang, Gott ist ein Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Und das ist ein Schlüssel zum Verständnis der Bibel. In der Bibel haben wir eigentlich die ganze Weltgeschichte beschrieben. Von der Schöpfung, 1. Mose 1, bis zur Neuschöpfung, Offenbarung 21. Aber in der Bibel wird uns nicht alles erzählt, was je geschehen ist in der Menschheitsgeschichte, sondern ganz ausgewählt. 1. Mose 3, der Sündenfall. Gut, grundlegend für die ganze Menschheitsgeschichte. Und dann wird die ganze Geschichte bis zur Sintflut beschrieben. Dann nach der Sintflut die Entstehung der Völker und wie sie sich dann zerstreuen. Und dann fokussiert sich die Bibel auf eine Linie, nämlich die Linie von Sem über Abraham zum Volk Israel. Und das Volk Israel spielt eine ganz zentrale Rolle durch das ganze Alte Testament hindurch. Warum? Eben, weil Gott einen besonderen Blick hat für sein irdisches Volk. Und im Neuen Testament, da geht es ganz besonders um die Gemeinde, das himmlische Volk Gottes. Und Gott sieht die Geschichte immer in Verbindung zur Gemeinde. So hätte unser Geschichtsunterricht in der Schule ganz anders ausgesehen, wenn man das eben verbunden hätte, immer mit der Perspektive, was bedeutete, zum Beispiel, als wir das Römische Reich durchgenommen haben, in Bezug auf die Christen im Römischen Reich. Und dann das Mittelalter, das eben eine sehr reiche Geschichte war. Manche denken, das dunkle Mittelalter. Die haben diesen Abschnitt der Geschichte nicht verstanden. Ja? Wurde für manche ausgeblendet. Aber es ist eine sehr reiche Geschichte, aber den Bezug zum Volk Gottes. Und so sieht Gott die ganze Welt und übrigens auch die Prophetie. In der Prophetie ist es auch sehr gut sichtbar. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die 12 kleinen Propheten, dann im Neuen Testament die Offenbarung, aber auch all die prophetischen Abschnitte wie Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 betrachtet. Alles hat immer einen Bezug zu Israel, dem irdischen Volk Gottes, und zur Gemeinde, dem himmlischen Volk Gottes. Für Gott ist das das Wichtigste. Und darum hat er einen besonderen Blick, hat einen Blick auf alle Menschen. Er ist ein Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Ja, und dann kommt ein Abschnitt sehr dicht mit Geboten. Lies nochmals Verse 11 und 12, Johann.
Dies gebiete und lehre, niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit.
Danke. Es lohnt sich im Neuen Testament, die Befehle, speziell, ich mache das mit einer Farbe, anzustreichen. Dann sieht man nämlich sofort, was die Gebote im Neuen Testament sind. Es gibt ja tatsächlich Christen, die sagen, im Alten Testament, da hatte man Gebote. Und im Judentum ist man sehr stolz, man hat die Gebote der Tora, die 10 Gebote sind ja nur eine Zusammenfassung von Hunderten von Geboten. Aber diese Hunderten von Geboten, die hat man so versucht zu systematisieren und hat verschiedene Gebote zusammengefasst und so in der rabbinischen Bibellehre zusammengefasst zu 613 Gebote. Und ich habe zum Beispiel ein rabbinisches Buch zu Hause, die Mitzvot, die Gebote, und da werden eben diese 613 Gebote genau erklärt, wie man die umsetzen muss und dann aus den Kommentaren, aus dem Mittelalter von den großen Rabbinern, ihre Kommentare zu den einzelnen Geboten, sehr schön alles zusammengefasst. Sehr stolz auf diese 613 Gebote. Aber wenn wir im Neuen Testament lesen, dann meinen manche, im Neuen Testament, da gibt es keine Gebote mehr. Da geht es nur noch um die Liebe und fertig. Natürlich geht es um die Liebe, aber nicht fertig. Und zwar ist die Liebe gerade sichtbar, sagt der Herr Jesus, wenn wir kurz aufschlagen in Johannes 14, an diesem Vorabend der Kreuzigung spricht der Herr über Liebe, aber auch über Gebote. Und das erst noch kombiniert. Johann liest uns bitte vor in Johannes 14, Vers 21.
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt.
Danke, das reicht schon. Wer meine Gebote hat und sie einhält, der ist es, der mich liebt. Also gerade durch den Gehorsam gegenüber Gottes Wort können wir praktisch zeigen, dass wir gottselig leben, nämlich Gott lieben. Und dazu vielleicht noch Vers 23.
Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten.
Danke. Da sagt der Herr nicht, meine Gebote halten, sondern mein Wort halten. Was ist der Unterschied? Ja, also Gebote sind ganz ausdrückliche Befehle. So muss man handeln, denken und leben. Aber das Wort, das ist eigentlich die Zusammenfassung. Und man merkt das, wenn eine Mutter einkaufen geht und ihre Tochter sagt, um 16 Uhr nimmst du die Wäsche ab. Die Mutter geht und dann beginnt es aber um 14.47 Uhr zu regnen. Und dann nimmt sie die Wäsche ab. Ja, war jetzt das falsch? Nein, sie wusste natürlich, dass die Mutter das Gebot gemeint hat, eben wenn es nicht regnet, dann nimmst du um 16 Uhr die Wäsche ab. Aber sie wusste natürlich die Gedanken ihrer Mutter, wenn Regen eintritt, dann muss man vorher die Wäsche abnehmen. Und da hat sie ihr Wort gehalten. Und wenn es nicht geregnet hätte, dann hätte sie ihr Gebot um 16 Uhr erfüllt. Und so ist es ein Unterschied. Und beides zeigt die Liebe zum Herrn, wenn wir sein Gebot halten, wenn wir sein Wort halten. Und jetzt schauen wir mal nur in diesem Abschnitt, 1. Timotheus 4, Vers 11. Da habe ich angestrichen, Gebiete, Lehre, niemand verachte, sei ein Vorbild. Weiter in Vers 13, halte an, mit dem Vorlesen. Vers 14, vernachlässige nicht, die Gnadengabe. Vers 15, bedenke dies sorgfältig, lebe darin. Vers 16, habe Acht auf dich selbst und beharre in diesen Dingen. Das sind ganz konkrete Imperative. Und würden wir das jetzt durchführen für den ganzen 1. Timotheusbrief, dann kämen wir auf weit über 30 Gebote. Nur in diesen 6 Kapiteln. Und würden wir weiterfahren mit dem 2. Timotheusbrief, das ist ja noch kürzer, nur 4 Kapitel, da kommen wir auch auf rund 30 Gebote. Und würden wir den nächsten Brief, der ist auch sehr kurz, den Titusbrief, der hat ja nur 3 Kapitel, da finden wir auch noch 30 Gebote. Da haben wir schon 90. Aber jetzt rechnen wir das mal aus die Kapitel von allen neutestamentlichen Briefen. Ja, wir kommen über die 613. Bei weitem. Und dann noch in den Evangelien dazu. Aber auch in der Apostelgeschichte und auch in der Offenbarung. Ja, muss also niemand kommen und sagen, das Christentum kennt keine Gebote. Natürlich, und zwar sehr, sehr konkret. Und das wollen wir jetzt also gerade in dem Sinn anschauen. Ja. In Vers 11 sagt Paulus Timotheus, und das sagt er uns eben auch. Denn er spricht Timotheus an als einen Gläubigen, der dem Herrn hingegeben ihm dienen wollte. Dies gebiete und lehre. Was ist Lehren? Lehren bedeutet mit Autorität das Wort Gottes erklären und auch die Zusammenhänge deutlich machen. Aber es beinhaltet Ausübung von Autorität im Weitergeben des Wortes. Darum wird ja auch gesagt in 1. Timotheus 2, das hatten wir vor einiger Zeit gesehen, dort wird gesagt in Vers 12, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Merken wir, lehren, noch über den Mann zu herrschen. Das heißt also, mit Autorität und abschließender Bestimmtheit wird das Wort Gottes weitergegeben. Frauen, von denen wird gesagt in 1. Korinther 11, jede Frau, die betet oder weissagt. Und wenn eine Frau weissagt, sagen wir zum Beispiel in einer Kinderstunde, das Wort Gottes weitergibt, weissagen ist nach 1. Korinther 14, 3, reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Also das Wort weitergeben, aber nicht auf eine männliche Art, wo es geht auch darum, dass man ihr Lehren klar entgegentritt und die Linie aufzeigt. Und nun, Timotheus hat aber den Auftrag, er soll lehren. Und das wird verbunden mit dem Befehl, dies gebiete und lehre. Und das ist so in einem Kontrast, wie viele Verkündiger heute in Gemeinden die Sache sehen. Die sagen, es könnte so sein, aber es kann auch anders sein. Und ich meine, es ist so, aber ich kann jede andere Meinung auch stehen lassen. Ja gut, man kann etwas stehen lassen, wenn man selber nicht sicher ist, was jetzt Gottes Wort sagt. Aber wenn man wirklich überzeugt ist, das steht ja hier, dann muss man auch dazu hinstehen können und damit Überzeugung sagen. Und so wird also Timotheus hier eben angewiesen, mit Überzeugung zu predigen. Dies gebiete und lehre. Jemand hat sich da sehr abschätzig darüber geäußert, über Bestimmtheit in der Lehre. Und dann habe ich ihm vorgelesen aus Titus. Titus 2, Vers 15. Lies mal vor, Johann.
Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten.
Ja, also das ist doch ganz anders. Er sagt nicht nur rede und ermahne, sondern überführe, also auch beweisen, sodass der, der widerspricht, eben durch das Wort überführt wird. Und da sagt er mit allem Nachdruck, lass niemand dich verachten. Und das zeigt also, dass diese Bestimmtheit und Klarheit in der Verkündigung, die muss da sein. Aber natürlich nicht bei Themen, wo man selber gar nicht sicher ist, was Gott dazu zu sagen hat. Da muss man schweigen. Aber das Problem ist, dass viele predigen über alle möglichen Themen, wo sie eigentlich sagen würden, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die Bibel das meint. Und da müsste man die Demut haben, zu schweigen über all das, wo man nicht ganz klar ist. Ja, da habe ich einen Vortrag gehört, zum Beispiel über ein Thema, sagen wir, wann findet die Entrückung statt? Ja, ich denke, es ist so und so, aber gar keine Überzeugung, dass das wirklich stimmt. Ja, da muss man auch gar nicht darüber sprechen. Wenn man es nicht weiß, dann muss man warten, bis der Herr Klarheit gibt. Aber wenn es wirklich klar ist, dann auch mit Überzeugung. Und dann sagt aber der Apostel dazu, niemand verachte deine Jugend. Nun, Timotheus wurde ja von Paulus zum Glauben geführt. Darum nennt er ihn sein Kind. Das haben wir ja in Kapitel 1, Vers 2 gehabt. Timotheus, meinem echten Kind im Glauben. Als Paulus dann in der Region von Lystra Derbe, Apostelgeschichte 14, evangelisiert hat, kam dieser junge Mensch zum Glauben. Und er muss sehr jung gewesen sein. Also sehr naheliegend, dass er vielleicht um die 18 Jahre alt war. Und sehr bald darauf nahm Paulus ihn mit auf die erste, auf die zweite Missionsreise. Und hat ihn ganz speziell gefördert. Weil er gesehen hat, dieser junge Mann, der braucht eine spezielle Förderung. Und jetzt sind wir hier etwa im Jahr 64. Also rund 14 Jahre später. Und da ist er vielleicht 32. 33, 34. Aber der hat schon eine solche Autorität. Paulus sagt, dieses Gebiete und Lehre. Aber der war nicht ein Neuling im Glauben. Das ist nun wirklich schon eine schöne Zeit her. Und dann sagt Paulus, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen. Also Timotheus musste aufpassen, wenn man, ich weiß, wie das war, wenn man predigt, so mit 30, 31, ich weiß auch, wie es war mit 18, 19, 20, dann muss man sich so verhalten, dass man nicht den Eindruck gibt, ich bin ein väterlicher Bruder von 60 Jahren. Das habe ich auch schon erlebt, wie junge Leute sich geben, mit einer Reife, die sie gar nicht haben. Ja? Und man muss sich bewusst sein, mit 30, ja, wenn ich das Wort Gottes wirklich gründlich studiert habe und mein Leben auch danach ausgerichtet habe, dann habe ich etwas zu sagen. Aber die Art und Weise ist ganz wichtig. Und wenn man da meint, man könne auch noch das verbinden mit jugendlichem Übermut, dann macht man sich aber nicht glaubwürdig. Und darum sagt er, niemand verachtet deine Jugend. Also du musst aufpassen im Verhalten, dass man nicht sagen kann, ja, der ist sowieso sehr jung. Ja? Und ich habe auch das erlebt. Und da war ich schon fast 40, aber da hat mir meine Jugendlichkeit quasi als Ursache meiner Überzeugungen hingestellt, die ihm nicht passten. Ja? Gut, also es ist sehr wichtig, dass man selber da aufpasst. Aber wenn wir das kurz aufschlagen in 1. Korinther 16, das ist dann die andere Seite der Medaille. Timotheus, der ja von Natur her ein sehr zurückhaltender junger Mann war. Und Herausforderungen hatte, wie der Dienst in Korinth. Und das waren zum Teil sehr freche Geschwister dort. Also dem Apostel Paulus gegenüber. Unglaublich, was die sich erlaubt haben. Und jetzt, wie ist das, wenn dein junger Mann kommt, um einen Dienst zu tun? 1. Korinther 16. Ja, was sagst du? Vers 10. Bitte, Johann.
Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch ist, denn er arbeitet am Werk des Herrn, wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand, geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern.
Ja, also er war ja schon sehr zurückhaltend und eben leicht in Furcht zu versetzen. Und da sagt Paulus, bitte pass mal auf, dass wenn er kommt, dass er also nicht etwas erlebt, was eben nicht schön wäre, dass er ohne Furcht bei euch ist. Und er erklärt ganz deutlich, er arbeitet am Werk des Herrn. Und das war übrigens 10 Jahre früher. Der erste Korintherbrief ist 10 Jahre vor dem ersten Timotheusbrief. Und da sagt er, er es verachte ihn nun niemand. Und zwar gerade wegen seiner Jugendlichkeit. Ja, wenn man sich schon vorstellt, er war vielleicht da 23. Aber das sagt er jetzt eben denen, die das einfach ausnützen könnten, der ist so jung, auf den müssen wir nicht hören. Und die andere Seite ist, man muss aufpassen, dass man eben durch seine Jugendlichkeit nicht Anlass gibt für berechtigte Kritik. Darum, das ist ein Befehl. Niemand verachtet deine Jugend. Und das Gegenmittel ist, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen. Also er muss ein Vorbild sein, dass man nachahmen kann. So wie der Apostel Paulus das sagt in 1. Korinther 11, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi. Also Gläubige sollen ein Beispiel sein, das andere als Vorbild nehmen können. Viele Kinder haben irgendwelche Rockstars als Vorbilder, Menschen, die ein unmoralisches Lotterleben führen, das ist ganz schrecklich. Aber was wir brauchen in Gemeinden sind Personen, Jüngere und natürlich Ältere, die durch ihr Beispiel wirklich Orientierung geben, an deren Leben man sich ausrichten kann. Die Sicherheit im Glauben und in den Überzeugungen vermitteln. Sei ein Vorbild der Gläubigen, und zwar in Wort, also wie man spricht. Und manche meinen, als Jugendpastoren, sie hätten das Recht, unflätig zu sprechen. Das geht gar nicht. Das ist nicht ein Vorbild der Gläubigen zu sein in Wort. Und natürlich auch im Inhalt der Verkündigung. Ist alles drin, in Wort. In dem, was wir sprechen. Im Wandel, also unsere ganze Lebensführung muss ein Vorbild sein. Ich weiß noch, da kam unser Ältester nach Hause, war in der Oberstufe und er hat gesagt, die Lehrerin hat gesagt, sie brauche kein Vorbild zu sein. Der hat es den Schülern erklärt. Ich muss kein Vorbild sein. Es ist nur für Wissensvermittlung da. Aber wie sie lebt, das geht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Natürlich spielt das eine Rolle. Das ist ganz, ganz wesentlich für die Kinder in der Schule. Wie lebt eine Lehrerin? Wie lebt ein Lehrer? Und in der Gemeinde genauso. Im Wandel, in der Liebe, im Glauben, also in Glauben, das heißt im persönlichen Vertrauen auf den Herrn und in Keuschheit, also in der Reinheit auch gegenüber dem anderen Geschlecht. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen. Das ist auch wieder ein Befehl. Halte an mit dem Vorlesen. Damals war dieser Dienst nicht nur wichtig, wie auch heute noch, nämlich wenn man eine Wortverkündigung hält und zuerst einen Bibeltext vorliest, ist es ganz wichtig, wie man das vorliest. Sehr deutlich, nicht zu schnell, mit möglichst der richtigen Betonung, ja, dass man die Wörter im Text betont, die betont sind und nicht die unbetonten. Und dass damit klar wird, das Wichtigste in der Predigt ist das Wort Gottes selbst. Aber es braucht die Erklärung und darum sagt er nachher, nicht nur bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, sondern mit dem Ermahnen. Also wir können das übrigens als verschiedene Gebote zählen. Halte an mit dem Vorlesen, halte an mit dem Ermahnen, halte an mit dem Lehren. Ja? Aber eben Vorlesen war damals natürlich noch besonders wichtig, weil viele in der Gemeinde Analphabeten waren. Oder viele in der Gemeinde, die vielleicht lesen konnten, hatten aber keine Bibel zu Hause. Diesen Luxus, den wir haben, jeder hat seine Bibel. Und wenn ich sage, seine Bibel, und dann noch all die anderen Bibeln dazu, in verschiedenen Sprachen und verschiedenen Übersetzungen, das ist unglaublich. Wenn man denkt, früher war eine Bibel ein Vermögen wert. Also vor der Buchdruckkunst, die im 15. Jahrhundert gerade richtig für die Reformation erfunden worden war, Der kostete eine Bibel, von Hand abgeschrieben, so viel wie ein Rittergut. Nur Steinreiche konnten eine Bibel leisten. Und durch den Buchdruck konnte man sehr schnell das Tempo senken auf einen BMW. Aber auch das ist noch nicht schlecht, ein BMW. Aber die Technik wurde vorangetrieben und der Preis wurde dann bald auch gesenkt bis auf einen Kühlschrank. Also der kostet ja auch noch was. Und es ging weiter und heute kriegt man die Bibel für ein paar Eier. Das ist unglaublich. Aber das macht uns auch umso verantwortlicher. Aber sieht man, darum war die Bedeutung des Vorlesens in der Gemeinde noch wichtiger, weil es eben das Fehlen der Bibel zu Hause ersetzen musste. Dass man die Bibel, überhaupt den Bibeltext vorlas, sodass man durchs Hören möglichst auch auswendig lernen konnte. Und wir sehen ja, der Herr Jesus in Lukas 4 war in der Synagoge in Nazareth und dann stand er auf. Es wurde ihm die Rolle von Jesaja gereicht und er begann vorzulesen. Er hat die Schrift vorgelesen. Wie wäre ich dabei gerne dabei gewesen? Zu hören, wie er das betont hat. Ruach Adonai alai, der Geist des Herrn ist auf mir. Und wie er das dann auch, man hat ja in der Synagoge nicht nur gelesen, sondern auch mit den Melodien das gesungen. Ja, das hat der Herr gemacht in, und das war üblich in der Synagoge, wir lesen das auch in Apostelgeschichte 13, Vers 15, da geht Paulus mit Barnabas in die Synagoge in Antiochia, in Pisidien, und als die Lesung von Mose und den Propheten vorbei war, dann wurde Paulus eingeladen, ein Wort der Ermahnung, eine Predigt zu halten. Eine freie Predigt in der Synagoge. Aber zuerst wurde eben die Schrift vorgelesen. Und das ist auch in der Gemeinde eben wichtig. Und darum sollte man nicht einfach schnell den Text da lesen, damit man möglichst viel predigen kann. Nein, das Wort Gottes richtig betont, schön vortragen und dann eben erklären, wie er das hier als Befehl bekommt, halte an mit dem Ermahnen. Das heißt also, das Wort Gottes anwenden auf das Leben der Gläubigen. Und das Wort Ermahnen, Parakaleo, das ist ein so schönes Wort. Es heißt nämlich ermahnen, aber gleichzeitig an anderen Stellen wird das übersetzt mit trösten. Ja, was ist es jetzt? Ermahnen oder trösten? Das Wort bedeutet wirklich beides. Aber es macht eben klar, das ist eine Ermahnung, wo man warnt vor einem falschen Weg, indem man gleichzeitig Mut macht zum richtigen Weg. Also trösten oder ermuntern kann es auch bedeuten. Das gleiche Wort. Es ist also eine Ermahnung, die Mut macht zum richtigen Weg. Und warnt vor dem falschen Weg. Und dann sagt er, halte an mit dem Lehren. Und da geht es darum, dass man eben das Wort Gottes erklärt, was grundsätzlich gemeint ist. Und wie die Zusammenhänge zu verstehen sind. Wie die großen Linien zu verstehen sind. Und dann, Vers 14, liest du, Johann, nochmals.
Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft.
Ja, also das Wort Gnadengabe ist das Wort Charisma. Und im Neuen Testament wird das verwendet für Begabungen, die Gott gegeben hat, die durch den Heiligen Geist gewirkt sind. Spezielle Begabungen. Und dazu konnte eben zum Beispiel die Gabe der Lehre gehören. Und wir sehen, offensichtlich hatte Timotheus diese Gabe der Lehre. Denn er musste hier einen besonderen Dienst tun. Wir hatten das schon gelesen in Kapitel 1, Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Also er hatte die Aufgabe, falsche Lehren abzuweisen und hier haben wir gesehen, er muss eben anhalten mit Lehren. Das war wirklich einer seiner Dienste. Und diese besondere Begabung wurde ihm gegeben durch den Heiligen Geist. Und das wird genannt Charisma. Da steckt das Wort Charis drin, das bedeutet Gnade. Und der Anhängsel Ma, das ist kein Wort, ein Wortteil, aber der bedeutet eine Tat. Also Charisma ist quasi eine Tat Gottes in Gnade, nämlich indem er das gibt. Ein unverdientes Geschenk heißt das. Niemand hat das verdient. Und jeder Gläubige hat eine Gnadengabe. Mindestens eine Gabe bekommen. Das sehen wir aus 1. Petrus 4, Vers 10. Dort sagt nämlich der Apostel Petrus, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen oder vielfarbigen Gnade Gottes. Also jeder Gläubige hat eine Gnadengabe empfangen. Bei der Bekehrung. Petrus schreibt ja hier ein Rundschreiben an gläubige Juden in ganz verschiedenen Provinzen. Und er sagt trotzdem, je nachdem, an jeder. Also er wusste, jeder hat eine Gabe. Weil er wusste, jeder bekommt bei der Bekehrung mindestens eine Gnadengabe. Aber hier sagt nun der Apostel, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Dadurch, dass Timotheus so zurückhaltend und furchtsam war, war in der Gefahr, eben zu denken, ich will mich nicht aufdrängen. Er trat sehr schnell zurück, aber das war eigentlich nichts anderes als das, was der Herr ihm gegeben hat, vernachlässigen. Also er musste wissen, nein, da wo der Herr mir einen Dienst gegeben hat, da muss ich die Gabe auch einsetzen und muss mutig sein. Und dann sagt er, die dir gegeben worden ist durch Weissagung. Wie? Weissagung ist Prophetie. Also kann man durch Prophetie eine Gabe geben? Prophetie ist ja etwas über die Zukunft sagen oder etwas in der Gegenwart enthüllen. Ich war, als der Herr Jesus der samaritischen Frau gesagt hat, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da sagt sie, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Er hat nicht über die Zukunft gesprochen, aber er hat etwas Verborgenes im Leben ans Licht gebracht. Und hier ist es also geschehen, dass wir sind ja hier in der apostolischen Zeit, da waren alle Gnadengaben vorhanden. Und ein Prophet hat offengelegt, was die Begabung ist von Timotheus. Und dann heißt es eben durch Weissagung, und hier muss ich erklären, dia, durch, plus Genitiv, kann in der griechischen Grammatik bedeuten, das Mittel, durch das etwas geschieht, oder es kann auch bedeuten, das Kennzeichen, das etwas charakterisiert. Es ist seltener, dieser Gebrauch. Das Mittel ist häufiger. Aber hier haben wir genau das. Seine Gnadengabe war charakterisiert dadurch, dass ein Prophet das ans Licht gebracht hat. Und das war nicht üblich. Wir lesen das jetzt nur hier im Neuen Testament. Aber Timotheus war ein Abgesandter des Apostels und hatte dadurch eben eine ganz besondere Aufgabe als Vertreter eines Apostels, nicht wahr? Er sagt ja in Kapitel 1, Vers 3, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Da musste er als junger Gläubiger den Apostel Paulus vertreten. Sagen wir es. Vielleicht 33, 34-jähriger junger Mann der Größenordnung. Also, da war also besonders bestätigt dadurch, dass es prophetisch klar gemacht wurde, dieser junge Mann hat diese Gabe von dem Herrn bekommen. Und dann heißt es noch, mit, nicht durch, mit Auflegen der Hände der Ältestenschaft. Das heißt also, in der örtlichen Gemeinde haben sich die Ältesten als Vertreter der Gemeinde durch Handauflegung, das bedeutet schon im Opferdienst, Identifikation, die Aufstützung, das ganze Gewicht hat der Opfernde dem Opfer aufgedrückt und dann muss das Tier an seiner Stelle sterben. Die haben sich eins gemacht, identifiziert. Die Ältesten drücken auf und sagen damit, wir stehen als Gemeinde voll hinter dem Dienst von Timotheus. Und darum sagt Paulus, du darfst diese Gabe nicht vernachlässigen. Die ist bei dir sogar ganz speziell bestätigt worden. Die meisten Gläubigen, die müssen selber herausfinden, welche Gabe oder welche Gaben hat der Herr mir gegeben. Und wie kann man das am besten machen? Da muss man nicht einen Persönlichkeitstest ausfüllen oder Gabentest. Nein, es ist ein bisschen so wie im Spital. Im Spital muss man auf verschiedenen Abteilungen arbeiten, ob als Krankenschwester oder als Medizinstudent. Und mit der Zeit merkt man, wo man so eine besondere Begabung hat. Ja? Merkt einer plötzlich, ich habe so einen Flair zum Schneiden. Und dann wird der Chirurge. Oder ein anderer merkt, mir liegt das und das. Und dann merkt man, wo die Begabung ist. Und so ist es wichtig, dass wir als Gläubige die Augen offen haben und bereit sind, ganz unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen. Und dann merkt man, wo der Herr einem eine besondere Gabe gegeben hat. Also man muss nicht irgendwie sich sagen, ich mache nur das, anderes, das ist nichts für mich. Nein, bereit sein, da wo Not ist, eben zuzugreifen. Und damit merkt man, wo der Herr auch eine besondere Begabung gegeben hat. Vers 15, bedenke dies sorgfältig oder studiere dies eifrig. Das heißt also, Timotheus muss den Timotheusbrief ganz eifrig studieren, darüber nachdenken, sich überlegen, was bedeutet das für mich, wie kann ich das umsetzen? Und das gilt auch als Befehl für uns. Und dann lebe darin. Das auch konkret im Leben umsetzen. Und zwar so, dass andere sehen, da bewegt sich etwas. Also noch vor 2 Jahren war der anders. Also in seinem Dienst überhöht er sich gegenüber dem, was vor 2 Jahren war. Das heißt, damit deine Fortschritte allen offenbar werden. Und wenn jemand im Glauben keine Fortschritte macht, dann macht er garantiert Rückschritte. Und weiter Vers 16, habe Acht auf dich selbst. Das sagt Paulus auch den Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20, 28. Man muss auf sich achten und schauen, bin ich eben noch auf dem richtigen Weg? Oder entwickle ich mich in eine falsche Richtung? Habe Acht auf dich selbst. Sehr wichtig, das muss immer da sein. Aber nicht nur auf sich selbst, sondern auf die Lehre. Darauf achten, bin ich immer noch wirklich ganz klar nach dem Wort oder entwickle ich mich in eine andere Richtung? Ich habe Schreckliches erlebt in den vergangenen Jahrzehnten. Wie ist das möglich, jemand, der so klar war und nach Jahren so unklar? Und man konnte später seine früheren Schriften benutzen, um seine späteren Aussagen zu widerlegen. Der hat das ganze Arsenal von Argumenten geliefert, aber selber ging er genau in die Richtung, vor der er früher gewarnt hat. Und darum achte auf dich selbst und auf die Lehre. Und dann beharre in diesen Dingen. Ja, darin bleiben. Und das ist so traurig. Eben, ich habe das erlebt, einer hat sich so völlig verändert, plötzlich lehrt er etwas ganz anderes, als was er früher gelehrt hat. Und wenn man ihn dann gefragt hat, ja, aber schau mal, die Leute haben auf dich geschaut und jetzt sagst du etwas ganz anderes. Ja, jeder muss selber denken, man muss nicht mir nachfolgen. Wie bitte? Natürlich muss man nicht ihm nachfolgen, aber trotzdem so, der Apostel Paulus sagt, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Das geht ja in die gleiche Richtung wie diese Sekundarlehrerin, die gesagt hat, ich muss kein Vorbild sein. Das geht gar nicht. Also man muss auch durch das eigene Leben und durch das, was man weitergibt, eben Kontinuität zeigen. Und da muss der Herr wirklich Gnade schenken. Und dann sagt er, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Und wir haben gesehen, das Wort retten kann Verschiedenes bedeuten. Retten vor der ewigen Verdammnis. Unser Rettergott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Es kann aber auch bedeuten, im Sinn von bewahren, erhalten, am Leben erhalten. Eben, Gott ist ein Erhalter aller Menschen, wenn es um die Nahrung geht. Und retten wird in der Bibel gebraucht in verschiedenen Hinsichten, zum Beispiel in den Evangelien. Sehr oft, wenn der Herr Jesus heilt, ist es das Wort retten. Also gesund machen, gehört auch retten. Retten hat nicht immer etwas zu tun mit Rettung vor der Hölle. Nicht wahr, wenn wir von einem Rettungswagen sprechen, niemand denkt daran, der kommt jetzt, um vor der Hölle zu retten. Ja, vielleicht schon. Aber das war nicht ihre Absicht, ja? Ich meine, wenn die Person stirbt und ohne Frieden mit Gott stirbt, ja, man kann ihn noch reanimieren, dann hat man ihn auch vor der Hölle gerettet. Ja, aber eben, der Rettungswagen ist da, um Leben zu retten, Leben zu erhalten. Und so wird das Wort retten im Neuen Testament an verschiedenen Stellen benutzt im Sinn von retten aus Gefahren und Versuchungen. Und da sagt er hier, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, nämlich vor dem Abweichen, dass man einen falschen Weg geht, als auch die, die dich hören. Also durch die Verkündigung lädt man eine so große Verantwortung auf sich, weil man kann Gläubige durcheinanderbringen, verwirren. Und wir sehen gerade, das Internet ist ein unglaubliches Mittel, um Leute durcheinander zu bringen, den Glauben zu zerstören durch falsche Verkündigung. Aber gesunde Lehre rettet vor einem falschen Weg und kann auch solche, die bereits lehrmäßig auf einem falschen Weg sind, zurückholen auf den biblischen Weg. Ja, dann fahren wir nächstes Mal weiter mit 1. Timotheus 5. Und da geht es mit ganz konkreten Befehlen. Fahre nicht hart an und so weiter.